Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In dieser Woche gedenkt die Kirche des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Am 18. Mai 1920 kam Karol Wojtyła, der spätere heilige Papst Johannes Paul II. Und deswegen richtet sich unser Blick in dieser Woche besonders auf die Lehrverkündigung dieses heiligen Papstes Johannes Pauls II. Vor 2 Jahren begingen wir ein anderes Jubiläum, nämlich 20 Jahre Fides et Ratio. So heißt die vorletzte Enzyklika dieses heiligen Papstes. Es ging darin um Glaube und Vernunft. Und dazu war ich im Gespräch mit dem römischen Theologen und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Glaube und Vernunft, Fides et Ratio auf Lateinisch, eine Enzyklika des heiligen Johannes Pauls II. Und da stehen interessante Dinge drin, auch durchaus welche, die wichtig sind, um überhaupt auch ein bisschen katholisches Selbstverständnis zu verstehen. Und diese Enzyklika ist gerade auch in den Tagen der Mission, in den Tagen der Neuevangelisierung von besonderem Interesse, weil sie nämlich genau auch darauf zielt, in einer Weise und mit einem Blick, den man auch nicht alle Tage so hört. Es lohnt sich, da mal hineinzusteigen in dieses Verhältnis Glaube und Vernunft. Wie formuliert das Johannes Paul II. Aus? Wir freuen uns, dass sich Professor Ralf Weimann aus Rom die Zeit genommen hat. Er ist promovierter Theologe, promovierter Bioethiker. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. Also jemand, der sich in Sachen Theologie bestens auskennt. Wir freuen uns, dass wir ihn nun am Telefon haben. Grüße Gott nach Rom, Professor Weimann.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Professor Weimann, Glaube und Vernunft stehen laut kirchlicher Auffassung in einem bestimmten Verhältnis. Welches genau, das wollen wir in dieser Sendung klären. Lassen Sie uns eingangs mal fragen, wieso ist der Kirche dieses Verhältnis von Glaube und Vernunft eigentlich wichtig?
Schon immer wurde die Frage gestellt, ob der Glaube vernünftig ist und auch, ob die Vernunft glaubhaft ist. Die katholische Kirche geht davon aus, dass die Vernunft dem Menschen von Gott gegeben ist. Sie ist auf das Gute hin ausgerichtet und daher lässt sich mittels der Vernunft Gott finden, der der Gute ist. Schon der Apostel Paulus hat dies sehr deutlich im Brief an die Römer zum Ausdruck gebracht, indem er schrieb: Seit der Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirkung an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Von daher ist die Vernunft jene menschliche Fakultät, durch die Gott erkannt werden kann. Der Glaube hingegen ist eine übernatürliche Tugend, durch die der Mensch, zum einen durch die Gnade Gottes und die Mitarbeit mit dieser Gnade, das von Gott Offenbarte annimmt. Und hier nun stellt sich die Frage, wie ist das Verhältnis von Glaube und Vernunft einzuordnen? Wahrer Glaube kann grundsätzlich der Vernunft nicht widersprechen. Sonst wäre der Glaube falsch. Umgekehrt kann die Vernunft nicht dem wahren Glauben widersprechen, sonst wäre sie manipuliert oder verzerrt. Es gibt auch Zerrformen der Vernunft. Zugleich ist festzuhalten, dass der Glaube über die Vernunft hinausreicht und einen Horizont aufzeigt, der weitergeht. Durch den Glauben wird das Unsichtbare, also Gott, sichtbar. Dinge also, die nur mit der Vernunft nicht zu erkennen sind. Ein Beispiel kann das Gesagte verdeutlichen. Im Bereich des Gehörsinns ist unsere menschliche Wahrnehmung eingeschränkt. Hunde zum Beispiel können höhere Frequenzen wahrnehmen, die für das menschliche Gehör nicht wahrzunehmen sind. Der Glaube lässt, um dieses Bild zu verwenden, diese mit der Vernunft nicht wahrnehmbaren Frequenzen hörbar und sichtbar werden. Erst so wird das Ganze der Wirklichkeit erschlossen. Von daher bedingen Glaube und Vernunft einander, zusammen zeigen sie ein vollständiges Bild der Wirklichkeit, zu der auch die unsichtbare Welt, also Gott, gehört. Auf diese Weise bewahrt der Glaube vor Engführungen und Aberglaube. Zugleich wird die Arroganz der Vernunft eingeschränkt, denn sie wird daran erinnert, nicht das Ganze der Wirklichkeit wahrnehmen zu können, sondern nur Ausschnitte, was im Idealfall zu größerer Demut führen sollte. Und von daher ist das Verhältnis von von Glaube und Vernunft für die Kirche von Anfang an bis in unsere Zeiten von großer Wichtigkeit.
Am 14. September 1998 hat Papst Johannes Paul II. Eine Enzyklika zum Thema Glaube und Vernunft verfasst. Und genau mit dieser Enzyklika zu Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, beschäftigen wir uns in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Diese Enzyklika vom 14. September 1998, eine Enzyklika des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Wie ist dieses Lehrschreiben, diese Enzyklika in diesen Kontext des Jahres 1998 einzuordnen?
Nun, der Papst wollte das Verhältnis von Glaube und Vernunft darlegen, wie sich beide zueinander verhalten, denn das Verhältnis ist nicht immer spannungslos. In der Geschichte wurde mal die Vernunft überbetont, das wurde auch als Rationalismus bezeichnet, das heißt, man hat sich nur auf die Vernunft, auf die Ratio verlassen, und es gab auch eine andere Tendenz, dass man nur den Glauben betonte, eine Strömung, die auch als Fideismus bekannt ist. Papst Johannes Paul II. Wollte uns mit diesem Lehrschreiben zu Glaube und Vernunft daran erinnern, dass eine gesunde Balance zwischen beiden notwendig ist. Dazu hat er bereits in der Einleitung des Lehrschreibens, das den lateinischen Titel Fides et Ratio trägt, eine weitreichende Aussage getätigt. Er schrieb: Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, hat dem Menschen Gott ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Das verbindende Element zwischen Glaube und Vernunft ist die Wahrheit, auf die hin Glaube und Vernunft ausgerichtet sind. Und die Balance zwischen beiden, die hat Papst Johannes Paul II. In dem Lehrschreiben zu Glaube und Vernunft Fides et Ratio dargelegt.
Das verbindende Element, Professor Weimann, ist also die Wahrheit im Verhältnis von Glaube und Vernunft. Und jetzt müssen Sie uns als katholischer Theologe verraten, was denn im kirchlichen Sinn Wahrheit ist.
Als Jesus Christus von Kaiaphas zu Pilatus geführt wurde, verhörte ihn dieser. Im Verhör gab der Herr zur Antwort, im Johannesevangelium ist es beschrieben, im 18. Kapitel: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus entgegnete ihm mit der Frage: Was ist Wahrheit? Genau die Frage, die Sie zu eingangs gestellt haben. Was ist Wahrheit? In diesem Kontext des Evangeliums muss gesagt werden, dass Pilatus entweder ein Zyniker war oder ein Agnostiker. Jemand also, der davon ausgeht, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann. Und so konnte Pilatus die Wahrheit nicht erkennen, die vor ihm stand, nämlich Jesus Christus. Der Herr hat sich als die Wahrheit offenbart. Das wird im Johannesevangelium sehr deutlich, beispielsweise im 14. Kapitel, Vers 6. Er selber ist der Logos, wie es im Beginn des Johannesevangeliums heißt. Im Anfang war das Wort, war die Wahrheit. Er ist die menschgewordene Wahrheit Gottes. Gott ist Mensch geworden und damit hat sich die Fülle der Wahrheit offenbart in Jesus Christus. Im kirchlichen Sinn ist die Wahrheit Jesus Christus. Schon an dieser Stelle wird eine Schwierigkeit deutlich. Man wird diese Wahrheit nicht erkennen, wenn man nicht bereit ist, sie anzunehmen. Pilatus war nicht bereit, sie zu akzeptieren. Für ihn wäre dies sicher sehr unangenehm gewesen, denn dann hätte er Jesus nicht verurteilen können, was viele Schwierigkeiten für ihn und sein persönliches Leben mit sich gebracht hätte. Vielleicht ging es ihm nur um seine Karriere und vielleicht lehnte er nur deswegen die Wahrheit ab. Als Jesus dann vor dem Hohen Rat verhört wurde, schwieg er zu den offensichtlich falschen Anklagen, weil sie sich so widersprachen, dass seine Antwort auch gar nicht nötig war. Als aber die Frage nach der Wahrheit gestellt wurde, konnte er nicht länger schweigen. Der hohe Priester fragte: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete, so berichtet das Matthäusevangelium im 26. Kapitel: Du hast es gesagt, doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus Christus offenbart in diesem Moment die Wahrheit, die er selber ist. Und an dieser Wahrheit und deren Annahme scheiden sich seitdem die Geister. Es ist für das Grundverständnis wichtig, daran zu erinnern, dass die Wahrheit für die katholische Kirche keineswegs eine Ideologie ist oder durch menschliche Willkür zusammengestellte Lehrgebäude komplizierter Theorien, sondern die Wahrheit ist für die katholische Kirche Jesus Christus selbst. Er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat uns die Wahrheit Gottes offenbart in seiner Person, die zu erkennen und zu lieben der Mensch fähig ist. Dazu sind ihm die beiden Fakultäten Glaube und Vernunft gegeben.
Glaube und Vernunft, unser Thema heute in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Professor Weimann, jetzt sprechen wir schon so intensiv darüber, auch das müssen wir noch klären, was mit Glaube und was mit Vernunft gemeint ist, wenn Papst Johannes Paul II. In dieser Enzyklika Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, davon spricht, von diesen beiden, Glaube und Vernunft.
Am Ende seines Pontifikats hat Papst Benedikt XVI. An einer Enzyklika, also einem Lehrschreiben zum Thema Glaube, gearbeitet. Zuvor hatte er über die anderen theologischen Tugenden geschrieben, über Liebe und Hoffnung. Er wollte also am Ende seines Pontifikates auch noch zum Thema Glaube etwas verfassen, um wichtige Aspekte neu ins Bewusstsein der Christen zu rufen. Und da knüpft er genau an das an, was auch in der Enzyklika Fides et Ratio Glaube und Vernunft Erwähnung findet und führt das Ganze weiter. In diesem Schreiben, das also kurz vorm Abschluss stand, bevor er dann auf sein Amt verzichtete, dieses Schreiben wurde erst unter seinem Nachfolger veröffentlicht und trägt den lateinischen Titel Lumen Fidei, auf Deutsch das Licht des Glaubens. In diesem am 29. Juni 2013 veröffentlichten Dokument finden sich sehr tiefsinnige Ausführungen zum Thema Glaube. Und auch eine Aussage, die als Definition gelten kann. Zunächst wird gesagt, dass der Glaube ein Licht ist, das den Horizont erleuchtet. Der Gläubige ist, dies bezeugten schon die ersten Christen, ein Erleuchteter. Denn das Licht Christi, hierin spiegelt sich auch die ganze Taufsymbolik wieder, zeigt dem Getauften den Weg. Allerdings ist sich der Christ nicht selber Licht, sondern das Licht ist Christus und es kommt zu uns durch die Kirche. Nach dem Gesagten wird die Definition von Glauben verständlicher, die in dem besagten Schreiben Erwähnung findet. Dort heißt es dann, dass der Glaube die Antwort des Menschen auf die Einladung Gottes ist. Die Antwort des Menschen auf die Einladung Gottes. Dies spiegelt sich auch im Glaubensbekenntnis wieder, indem wir bekennen, ich glaube. Es ist also die Antwort des Menschen an Gott, der sich offenbart. Gott geht uns voraus, er offenbart sich, er erleuchtet uns, er schenkt uns seine Gnade und im Glauben nimmt der Mensch diese Einladung Gottes an. Die Vernunft hingegen ist das Licht des Geistes. Dieses Licht kann getrübt sein oder beispielsweise durch den Glauben, durch ein übernatürliches Licht erhellt werden. Das Licht der Vernunft beruht auf natürlichen Erkenntnissen, die immer von den Sinnen ausgehen, also von Auge, Ohre, Mund, Nase, also das, was sinnlich wahrnehmbar ist. Der Glaube erleuchtet die Vernunft im Hinblick auf jene Dinge, die die Vernunft übersteigen, die also mit der Vernunft alleine nicht wahrgenommen werden können. So zum Beispiel die großen Fragen des Menschseins. Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Wofür leben wir? Die Vernunft kann aus sich selbst heraus, mit Hilfe des Lichtes der natürlichen Erkenntnis, auf diese großen Fragen des Lebens keine Antwort geben. Sie verbleibt im Dunkeln und lässt den Menschen in Angst vor dem Unbekannten zurück. So hat es Johannes Paul II. In der Enzyklika Fides et Ratio ausgedrückt. Und deswegen haben alle großen Philosophen und Philosophien immer auch Bezug genommen auf jene Dimension, die sie selbst übersteigt, und haben dafür eine Offenheit signalisiert. Versuchen wir das Gesagte anhand eines praktischen Beispiels runterzubrechen. Das Leben des heiligen Augustinus verdeutlicht dies. Er suchte mit dem Licht der Vernunft nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Er war damals ein weltbekannter Rhetor, hochbegabt. Und dennoch kam er nicht weiter. Er sehnte sich nach der Wahrheit, fand sie aber erst, als er durch das Licht des Glaubens, die Gnade, erleuchtet wurde. Später konnte er in seinen Bekenntnissen daher den bekannten Satz schreiben: Auf dich hin hast du uns, o Gott, erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Papst Benedikt wurde nicht müde zu betonen, dass der Glaube den Horizont der Vernunft weitet und sozusagen einen neuen Horizont erschließt.
Das also die Dimensionen von Glaube und Vernunft, wenn wir jetzt hier über diese Wahrheit sprechen, die ja immer wieder uns hier begegnet. Wenn wir jetzt auf die Vernunft schauen, gibt es da auch Ansatzpunkte, wo man die Wahrheit von der Vernunft her definieren könnte?
Über diese Frage haben sich die Philosophen den Kopf zerbrochen und in der Geschichte der Philosophie unterschiedliche Theorien aufgestellt. Darauf brauchen wir hier in diesem Kontext nicht einzugehen, zumal diese Theorien teilweise sehr kompliziert sind und sich nicht selten widersprechen. Für uns Katholiken gibt es einen zuverlässigen Referenzpunkt, auf den bereits Papst Leo XIII. Hingewiesen hat. Dieser Papst verfasste am 4. August 1879 das Lehrschreiben Enzyklika Aeterni Patris, ein Schreiben, auf das Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Fides et Ratio immer wieder Bezug nimmt. In diesem Schreiben wird festgehalten, dass sich die Philosophie und Theologie nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin richten sollten, da es ihm aufgrund einer außergewöhnlichen Begabung gelungen war, eine Synthese fast aller Geisteswissenschaften seiner Zeit zu erstellen, Prinzipien aufzustellen, die bis in unsere Zeit von größter Bedeutung sind. Thomas von Aquin hatte sich mit den unterschiedlichen philosophischen und theologischen Strömungen auseinandergesetzt. Er kannte sie nahezu alle. In diesem Kontext suchte er einen Weg, die Wahrheit zu definieren. Ein Ansatz, der leider in der Moderne zu sehr in Vergessenheit geraten ist. In Anlehnung an den Philosophen Aristoteles definierte Thomas Wahrheit als die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Was bedeutet das? Ausgangspunkt der Erkenntnis, der Vernunft also, ist die Wirklichkeit, so wie sie durch die Sinne erfahren wird. Durch die Sinne, zum Beispiel Auge oder den Tastsinn, wird beispielsweise ein Baum wahrgenommen. Diese Wirklichkeit wird vom Geist abstrahiert, also abgezogen, und der Geist formt daraus ein Bild. Dieses Bild wird auch als Konzept bezeichnet und ist wahr, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Der Verstand richtet sich also nach der Wirklichkeit. Und die Richtigkeit einer Aussage, die Wahrheit also einer Aussage, lässt sich durch ein Maßnehmen an der Wirklichkeit überprüfen. Von daher versteht sich Wahrheit als die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit. Immanuel Kant hat diese Gleichung umgedreht, was unter anderem zur Grundlage für Subjektivismus und Relativismus in der Neuzeit führte. Aber darauf kann in diesem Kontext nicht weiter eingegangen werden. Im alltäglichen Leben lässt sich die Wahrheitsdefinition von Thomas von Aquin gut umsetzen. Wer beispielsweise in der Küche tätig ist und eine Suppe zubereitet, wird in der Regel Salz verwenden, um ihr Geschmack zu verleihen, und er wird keinen Zucker nehmen. Sollte man sich getäuscht haben und anstelle von Salz Zucker verwendet haben, werden die Geschmackssinne dies deutlich machen. Spätestens dann würde feststehen, dass keine Angleichung an die Wirklichkeit, also Salz in diesem Sinne, stattgefunden hat. Wahr ist also, wenn die Konzepte des Verstandes der Wirklichkeit entsprechen. Im Zeitalter des Relativismus ist diese großartige Erkenntnis nicht sehr populär, weil sie das neuzeitliche Dogma, tu was du willst, in Frage stellt. Wenn wir die Wahrheit nicht selber schaffen, sondern sie vorfinden, dann würde das bedeuten, dass wir uns nach ihr richten müssen, um in der Wahrheit zu leben. Der moderne Mensch konstruiert lieber seine eigene Wahrheit und daher hat man sich auch immer mehr von Thomas von Aquin abgewendet. Ein großer Verlust, denn es gibt keine vernünftige Alternative, wie schon Papst Leo XIII., aber auch das Zweite Vatikanische Konzil und dann noch einmal Papst Johannes Paul II. Hervorgehoben haben. Halten wir also fest, Wahrheit ist die Angleichung des Verstandes an die Wirklichkeit.
So, Professor Weimann, und wenn wir jetzt schon mal so in diesem Thema Wahrheit mit drin sind und auch dieses anschauliche Bild von der nicht versalzenen, sondern verzuckerten Suppe bekommen haben, stellen wir nochmal die grundlegende Frage auch an Sie, den Theologen. Diese Wahrheit, wie macht die sich bemerkbar? Macht die sich bemerkbar?
Sie sollte sich bemerkbar machen. Für den Christen ist es wichtig, dass das Leben in der Wahrheit gründet, denn sonst würde das Leben unwahrhaftig. Von daher ist die Frage, wie sich Wahrheit bemerkbar macht, von großer und in unserer Zeit vielleicht sogar von größter Wichtigkeit. Das Evangelium berichtet von einem Streitgespräch Jesu mit jenen, die ihm folgten. Ganz unverblümt sagt er, dass der Teufel der Vater der Lüge ist, Johannes Evangelium 8. Kapitel, da der Teufel eben nicht in der Wahrheit steht. Und er fügt dann hinzu, und es steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Für uns moderne Menschen mag dies ungewöhnlich klingen, aber das Evangelium lässt eigentlich nur zwei Möglichkeiten gelten. Entweder man steht in der Wahrheit, die letztendlich Jesus Christus ist, oder man lebt in der Lüge, die vom Teufel kommt. Auch der zweite Johannesbrief hat diesen Aspekt unterstrichen. Jene Gläubigen werden selig gepriesen, die in der Wahrheit leben, gemäß dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Der Christ wird also glaubwürdig, wenn er in der Wahrheit lebt, und das tut er, wenn er sein Leben nach den Geboten Gottes ausrichtet. So also wird die Wahrheit bemerkbar. Umgekehrt, dies wird zurzeit durch die traurigen Fakten über Missbrauch deutlich, schädigt oder zerstört ein Leben in der Lüge das Zeugnis, die Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Wer nicht in der Wahrheit bleibt und sein Leben nach der Wahrheit ausrichtet, der bleibt nicht in Gott. Im Kirchenrecht wird ein Abweichen von der Wahrheit als Häresie bezeichnet. Und dazu heißt es im Kanon 751, Häresie nennt man die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer Kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit. Es ist also wichtig festzuhalten, dass die Wahrheit frei macht. Die Wahrheit befreit uns von der Lüge, von der Unehrlichkeit, der Korruption und der Sünde. Für Christen gibt es wertvolle Hinweise, durch die sie überprüfen können, ob sie in der Wahrheit leben. Und diese wertvollen Hinweise sind zuallererst die Gebote. Heute erfreuen sich die Gebote Gottes keiner großen Beliebtheit. Dennoch sind die Gebote als Hinweisschilder zu verstehen, die uns zur Wahrheit Gottes führen. Wer sich nach ihnen richtet, wird in der Wahrheit verbleiben. Wer sich nicht danach richtet, sie ignoriert oder, dies ist heute ein großes Problem, sie nicht einmal mehr kennt, der wird auch nicht in der Wahrheit verbleiben. Im Johannesevangelium bezeichnet sich der Herr als Weinstock und alle, die für das ewige Leben bestimmt sind, müssen in enger Verbindung mit dem Herrn leben, so wie eine Rebe am Weinstock. Was das konkret bedeutet, wird im 15. Kapitel des Johannesevangeliums deutlich. Dort heißt es: Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das Leben oder Verbleiben in der Wahrheit geschieht durch die Treue zu den Geboten Gottes. Wen verwundert es, wenn im Zeitalter des Relativismus, wo jeder nach der eigenen Fasson selig werden will, die Gebote sich keiner großen Beliebtheit erfreuen? Dennoch ist dies der zuverlässige Weg, den der Herr uns vorgibt, und ist auch der Prüfstein, an dem wir schauen können, ob wir in der Wahrheit leben.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum.
Im heutigen Katechismus ging es um die Enzyklika Johannes Pauls II. Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Das war eine erste Annäherung mit dem römischen Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Davon wird es morgen eine Fortsetzung geben, wieder um dieselbe Zeit, 16.30 Uhr im Katechismus. Seien Sie dabei. Warum haben wir heute auf dieses päpstliche Weltrundschreiben, daher kommt ja der Begriff Enzyklika, dieses Weltrundschreiben, das vorletzte von Johannes Paul II., warum werfen wir da heute und morgen einen Blick hinein? Nun, der 18. Mai 2020 ist der 100. Geburtstag des heiligen Johannes Pauls II., deswegen in dieser Woche ein besonderer Schwerpunkt in unserem Programm, die Person, die Spiritualität, die Lehrverkündigung, die Theologie des heiligen Papstes Johannes Pauls II., ein Schwerpunkt in unserem Programm in dieser Woche anlässlich des 100. Geburtstages am 18. Mai 2020, also heute von Johannes Paul II. Danke für Ihre Verbundenheit hier in der Gebetsgemeinschaft des Radios. Gerade in den zurückliegenden Tagen des Mariathons konnten wir ja in besonderer Weise erfahren, was es heißt, ein Teil von Radio Horeb, das heißt von Radio Maria, zu sein. Danke vor allem für Ihr Gebet und für Ihr Opfer. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.